Ich sage erstmal ein bisschen was zur Einordnung des Themas, stelle dann den Referenten vor, dann den Ablauf, genau, und dann hoffen wir, dass wir wirklich eine gute Diskussion kriegen. Das Thema Lehrkräftemangel ist oder stellt einen Schwerpunkt der bildungspolitischen Arbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung dar, weil er anschlussfähig an zwei andere relevante Themenschwerpunkte der Stiftung ist, nämlich zum einen Bildungsungleichheit. Ihr alle wisst, dass es kaum ein anderes OECD-Land gibt, wo der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg so stark ausgeprägt ist wie in Deutschland. Und es ist vollkommen klar, wenn es nicht ausreichend Lehrkräfte gibt, wird dieser Zusammenhang noch deutlich stärker. Und der zweite Link ist der zur Vermittlung sozialer Kompetenzen, wie die internationalen Vergleichsstudien, jetzt PISA, TIMSS, IGLO und so weiter, regelmäßig zeigen, sind sozusagen die Kompetenzen deutscher Schülerinnen und Schüler in Basisbereichen Lesen, Schreiben, Rechnen, Naturwissenschaften unterdurchschnittlich, und auch hier ist vollkommen klar, dass eine unzureichende Zahl von Lehrkräften dazu führt, dass sich an dieser Situation absehbar nichts verbessert. Das Thema haben wir auch zum Anlass genommen, eine erste Studie, die auch Herakles geschrieben hatte, im Jahr Ende 2022 herauszugeben, Wege aus dem Lehrkräftemangel. Ich habe einige Exemplare auch nochmal auf dem Büchertisch ausgelegt. Damals hat Herakles als Schlussfolgerung gezogen, dass es sehr sinnvoll wäre, einen Staatsvertrag abzuschließen, in dem die Länder verbindlich sich dazu verpflichten, zumindest ihren eigenen Bedarf an Lehrkräften auszubilden und eine bundesweite Ausbildungsoffensive. Beides ist, wie wir wissen, bis heute nicht passiert. Die Situation an deutschen Schulen ist inzwischen wirklich dramatisch. Und so sagte schon 2022 der Bundesvorsitzende des VBE, des Verbandes Bildung und Erziehung, oder Udo Beckmann, Zitat: Der Lehrkräftemangel ist das derzeit größte Problem im Schulbereich und stellt eine massive Bedrohung für die Bildungsqualität, die Bildungsgerechtigkeit und die Zukunft unseres Landes dar. Inzwischen geht ja auch die KMK davon aus, dass bis 2035 ca. 70.000 Lehrkräfte fehlen werden, wobei in diese Berechnung nicht eingeschlossen ist, dass es ein Recht auf Ganztag gibt, dass es einen Rechtsanspruch auf Inklusion gibt, und bildungspolitische Verbesserungen sind auch nicht mit berechnet. Angesichts dieses eklatanten Mangels, der ja auch noch weiter anhalten wird und der auch durch Quer- und Seiteneinsteiger nur unzureichend gefüllt werden kann, ist in den, ich würde mal sagen, letzten anderthalb, zwei Jahren die Lehrkräftebildung deutlich stärker in das Zentrum politischen und wissenschaftlichen Interesses gerückt. Im letzten Jahr sind ja eine ganze Reihe von Empfehlungen abgegeben worden. Ich nenne jetzt hier nur mal ständige wissenschaftliche Kommission der KMK im Frühling und im Winter die HRK, der Wissenschaftsrat und der Bildungsrat von unten haben Empfehlungen abgegeben. Und wir hatten uns als Stiftung überlegt, dass es gut wäre, zum einen sozusagen kritisch auf diese Handlungsempfehlungen zu schauen und eben Herausforderungen und Handlungsempfehlungen aufzuarbeiten. Wir sind sehr froh, dass Herakles auch diese zweite Studie geschrieben hat, die sehr gut analysiert, wie der Status quo der Lehrkräftebildung in Deutschland jetzt aussieht und vor allem, was nötig wäre, um Abhilfe mittelfristig natürlich nur für den Lehrkräftemangel zu geben. Wir würden also wirklich gern heute mit euch, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Zum einen, wie sieht die Situation aus? Vor welchen Herausforderungen steht die Lehrkräftebildung aktuell? Und welche Handlungsempfehlungen sind zu berücksichtigen, wenn man an dieser Situation mittelfristig was ändern möchte? Wie gesagt, statt zwei Gäste haben wir heute einen Gast, über den ich mich sehr freue. Herakles ist Autor der Studie. Ich stelle ihn kurz vor, dann wird er die Gelegenheit haben, Ihnen, euch, die wesentlichen Ergebnisse der Studie zu präsentieren. Ihr habt dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Und wenn die Fragen beantwortet sind und alle Dinge, die wir hier klären können, geklärt sind, können wir in einem kleinen Get-Together für diejenigen, die in Präsenz da sind, für die anderen leider nicht, noch hier im Foyer der Stiftung zusammenkommen, bei einer Breze, bei einem Glas Wein, Saft, wie auch immer. Ein Hinweis möchte ich noch geben. Wir werden den Input von Mark Hackles aufzeichnen. Das heißt, für diejenigen, also die Kamera wird auch hier auf uns beide gerichtet sein. Das heißt, es braucht jetzt, glaube ich, auch niemand sein Bild auszuschalten. Meine Bitte wäre aber, wenn wir nachher in die Diskussion einsteigen, dass ihr dann ihr Video wieder anmacht, damit man ein bisschen sieht, mit wem man spricht. Ich werde jetzt kurz Mark Hackles vorstellen für diejenigen, die ihn nicht kennen. Er hat Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaften an der FU hier in Berlin studiert, war von 2011 bis 2019 Staatssekretär für Bildung beim Berliner Senat, hat im Anschluss daran am WZB als Fellow gearbeitet und seitdem ist er als Bildungsberater und Publizist tätig. Ich finde, ein Punkt auch noch sehr erwähnenswert ist, er ist Mitinitiator des Bildungsrats von unten, der ja auch Anfang diesen Jahres eine Stellungnahme zur Lehrkräftebildung abgegeben hat. Das, denke ich, war es jetzt erstmal als Einstieg. Ich freue mich auf Ihren Vortrag und übergebe Ihnen das Wort.
Ich stelle die Studie vor, die im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht wurde und sich eben bezieht auf die Frage des Lehrkräftebedarfs in Deutschland und die universitäre Phase, die sogenannte erste Phase in der Ausbildung und nicht die anderen Phasen, zweite und dritte, also die Vorbereitungsdienst und die Fort- und Weiterbildung. Das Jahr 23, da war ich gerade, ist das Jahr der Analysen gewesen. Es gab tatsächlich eine ganze Menge von Initiativen und Organisationen, die sich zur Lehrkräftebildung geäußert haben. Ein sehr prominente, also Wissenschaftsrat, SWK zweimal, KMK selber hat im März letzten Jahres getagt zu dem Thema. BDA, also sogar die Arbeitgeber haben sich dazu verhalten, auch die Wirtschaftsrat natürlich, HRK, sehr universitär bezogen, der Wissenschaftsrat zu den fragenden Strukturen. Also eine Menge von Analysen, die immer wieder um den gleichen Frage kreisen, wie kann man eigentlich mehr und bessere Lehrkräfte ausbilden. 2024 ist demnach so ein bisschen ja der Schlussfolgerung meines Erachtens. Deswegen ist diese Studie sehr hilfreich, also die Beauftragung der Studie sehr hilfreich gewesen, weil man nochmal aus den verschiedenen Stellungnahmen systematisch zusammenziehen konnte, wie sieht eigentlich die deutsche Lehrkräftebildung aus, was macht die eigentlich aus? Dazu komme ich jetzt gleich in diesem Grundmodell. Und was sind die aktuellen Herausforderungen jenseits des Sammelsuriums an Themen, die immer wieder aufgerufen werden? Also was ist tatsächlich strukturell, wenn man systematisiert und clustert, was sind da die großen Herausforderungen? Zum Grundmodell. Das deutsche Modell ist sehr spezifisch, also verglichen mit europäischen oder internationalen Ländern. Ist die Lehrkräfteausbildung und Lehramtsausbildung in Deutschland sehr speziell. Wir teilen in zwei Phasen. Das ist sonst nicht üblich. Wir haben eine wissenschaftliche Ausbildung an Universitäten. Das war nicht üblich vor 30 Jahren, ist inzwischen aber in fast allen Ländern inzwischen normal, auch wenn das Niveau mit dem Master und Bachelor teilweise unterschiedlich ist. Wir haben einen Vorbereitungsdienst im staatlichen Seminaren. Das ist auch nicht üblich. Wie gesagt, die Zweiphasigkeit ist eine Spezialität. In staatlicher Verantwortung ist noch was Besonderes. Und ganz besonders ist die Tatsache, dass jedes Land es ein bisschen anders macht. Die einen machen 12 Monate, viele machen 18 Monate, einige machen 16 Monate, einer macht noch 24 Monate. Also das ist eine wilde Mischung. Man kann also nicht davon sprechen, dass es einen Standard in Deutschland gibt, was die zweite Phase betrifft. Das ist der Vorbereitungsdienst. Das Studium ist multidisziplinär angelegt, das heißt, es gibt mindestens zwei Fächer. Auch dieses Dogma ist international nicht üblich und es ist multidisziplinär auch in dem Sinne, dass es Psychologie, Bildungswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Fachwissenschaften, Fachdidaktik und Praxisanteile munter mischt in verschiedenen Anteilen. Darauf komme ich gleich nochmal. Die Studiengänge sind nach den Schularten und nicht nach Schulstufen organisiert. Das ist eine relativ breite Forderung, auch in Deutschland, dass man eher auf Schulstufen geht. Aber wir sind hier organisiert nach dem Lehramt fürs Gymnasium, dem Lehramt für die Grundschule, dem Lehramt für die beruflichen Schulen und so weiter. Auch das ist nicht unbedingt üblich. Es gibt viele Länder, ich hatte auch Finnland unter anderem angeschaut, da gibt es eben sogenannte Stufenlehrämter. Die Einschreibung erfolgt in den Fächern, auch das ist eine Spezialität in Deutschland. Wir sind sehr fachwissenschaftlich orientiert. Es gibt keine Fakultät für Lehramtsstudierende, sondern man schreibt sich tatsächlich ein in Mathematik, Biologie, Geschichte, Sport, Wissenschaften und es fehlt so ein bisschen der Ort für Lehramtsstudierende an den Universitäten. Sie merken schon, die Beschreibung des Grundmodells ist gleichzeitig auch eine Beschreibung oder ein Aufriss, ein bisschen der Punkte, an denen man auch eine Kritik dann direkt festmachen kann. Eine Spezialität auch in Deutschland, wir sind sehr, sehr stark vom öffentlichen Dienst geprägt durch die Verbeamtung. Berlin hat ja lange versucht, daran festzuhalten, eben dieses für die Verbeamtung als Grundsystem im pädagogischen Bereich, wo die These eben ist oder war, das ist keine hoheitliche Aufgabe. Also Berlin war dann eine Ausnahme, ist zum Schluss ja, musste fast eigentlich auch wieder zurückkippen, weil wenn 15 Länder es anders machen, hat man wenig Argumente, gerade bei der Konkurrenzsituation, es aufrechtzuerhalten, die Nichtverbeamtung. Aber der Nachteil ist tatsächlich, dass wir eine ausgesprochen hierarchische, sehr starre Struktur haben, eine ganz klare Form von Besoldung von oberen und unteren Lehrämtern und sowas, Zuständigkeiten. Also das ist stark prägend für das deutsche Grundmodell der Ausbildung. Und schließlich, achtens, das ist das Thema, was vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren Thema war, hier in der ersten Studie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Es findet keinerlei Steuerung statt. Das ist hochdezentral und das gilt erst recht. Das galt damals schon für die Frage der Lehramtsausbildung aus Sicht der Länder. Das gilt erst recht, wenn Sie 110 Universitäten zusammenziehen mit Dutzenden von Fachbereichen und Fakultäten und noch die Wissenschaftsministerien dazu nehmen. Da haben Sie eine große, große Sammlung von Expertinnen und Experten, die sich gegenseitig teilweise auf den Füßen stehen und sehr unterschiedliche Interessen haben. Um auf die Praxis zu gehen, wie sieht es eigentlich wirklich aus? Diese Tabelle sagt relativ viel aus. Es sieht komplex aus, es ist aber eigentlich relativ einfach. Also links haben Sie die 16 Länder. Oben haben Sie die sogenannten Lehramtstypen von der KMK. Die 2 gibt es nicht mehr. Das war das Sekundarstufen 1 Lehramt. Also Typ 1 ist die Grundschule und Typ 5 ist das Gymnasium, Sekundarstufe 2. Die würde ich jetzt mal rausschneiden ein bisschen. Das, was farblich markiert ist, ist das Staatsexamen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben keine einheitliche Umstellung auf Bachelor und Master bekommen in Deutschland, sondern ein Teil der Länder hat umgestellt. Ein Teil macht beides und einige machen nur Staatsexamen. Das führt dazu, dass Sie völlig unterschiedliche Anforderungen fachwissenschaftlicher und bezogen auf die Leistungspunkte haben. Das können Sie hier erkennen. Wenn Sie beispielsweise sich mal Hessen angucken, also nehmen wir an, Sie wollen Grundschullehramt studieren, das wäre Typ 1. Da schauen Sie sich mal schlank an. In Hessen sind es 7 Semester und 180 ECTS. Sind es 180? Kann es nicht genau erkennen. 180 ECTS. Sie brauchen für das gleiche Lehramt 8 Semester in Baden-Württemberg und 240 ECTS. Das sind erhebliche Unterschiede in Leistungspunkten. Also wir debattieren manchmal so um 5 ECTS, also Leistungspunkte in der Uni, mehr Fachdidaktik oder mehr Fachwissenschaft oder mehr Inklusion, große Themen in Berlin auch. Man versucht immer so ECTS-weise, punktweise Sachen in das Lehramtausbildung reinzubekommen. Und wir haben hier teilweise ein System, wo zum gleichen Lehramt, und es geht immer um die Anerkennung gleichwertiger Abschlüsse. Das heißt, das Grundschullehramt, wenn Sie die Fakultas haben und die Ausbildung haben in Hessen, können Sie in jedes beliebige Bundesland gehen. Das ist schon sportlich hier zu behaupten, dass man auch nur ein annähernd vergleichbares System hat. Der zweite Praxistest, so ein bisschen Anführungsstrichen, wenn man sich anschaut, wie die Verteilung zwischen Staatsexamen und dem Bachelor und Master ist, dann können Sie an dieser Tabelle 2 Sachen erkennen. Erstens können Sie erkennen, das sind die Lehramtsabschlüsse 2022, sowohl im Master, also die Master of Education, wie auch Staatsexamen, zweites Staatsexamen. Das sind also die Lehrkräfte, die auf den Markt kommen. Und Sie können mehrere Sachen erkennen, also 2 Sachen mindestens. Erstens ballt sich die deutsche Lehrkräfteausbildung extrem auf 5 Länder. Also wenn Sie sich mal den großen Balken angucken, den großen grauen, das ist NRW, die liefern fast 7.000 Lehrkräfte alleine. Das sind von knapp 30.000 schon eine ordentliche Summe. Dazu kommt dann Bayern und Baden-Württemberg und wenn Sie noch Niedersachsen dazu nehmen und Hessen, dann haben Sie die 5 großen. Die haben zusammen 3/4 aller Lehrkräfte in Deutschland bilden die aus. Also wenn die 5 irgendwas machen, irgendwas ändern, dann hat es dramatische Wirkung. Wenn Thüringen oder Berlin oder Brandenburg was ändern, dann ist es natürlich auch ganz wichtig. Aber es hat für die bundesweite Versorgung mit Lehrkräften eine marginale Bedeutung. Also das ist für die Steuerungsfrage wichtig, für die politische Debatte wichtig. Wenn Baden-Württemberg oder Bayern oder NRW aussteigen aus irgendetwas oder irgendwas anders machen, dann heißt es gleich für 7.000 Leute passiert irgendwas. Wenn Mecklenburg-Vorpommern was entscheidet, anders zu machen, dann betrifft es 200 bis 300 Leute. Und das andere ist, Sie können eben an den Balken auch erkennen, in der Summe sind es 40%, die immer noch Staatsexamen machen. in einem völlig anderen System, nicht in staatlicher, nicht in universitärer Verantwortung, also das sogenannte universitäre Privileg, das heißt, die Bindung der Lehramtsausbildung ausschließlich an Universitäten wird schon auf der Ebene gebrochen, denn das Staatsexamen ist eine staatliche Veranstaltung und die universitären Leistungen spielen da nur prozentual eine geringere Rolle als in dem normalen Bachelor- und Master-System. Die dritte Praxisaspekt oder Hinweis, wie die reale Praxis ist, ist die Entwicklung der Studienplatzkapazitäten. Ich habe mir nochmal angeschaut, wie die offizielle Linie ist, bezogen auf den Ausbau von Studienplätzen, die ja die zwingende Voraussetzung sind, dass man Leute am Ende hat, also wenn ein erfolgreiches Studium durchlaufen ist, dann haben sie im Idealfall Lehramtsabsolvierende, das war die Grafik davor. Und die gehen dann in den Vorbereitungsdienst rein, da verlieren sie noch ein paar. Am Ende haben sie Absolvierende des Vorbereitungsdienstes und dann haben sie einen Teil davon auch als echte BerufsanfängerInnen. Einige gehen zu Privatschulen, einige machen gar kein Lehramt, obwohl sie die Ausbildung haben. Also wir haben auf der ganzen Strecke haben wir Verluste bis zum Berufseinstieg, aber das A und O sind die Studienplätze. Ohne Studienplätze haben sie auch keinen Vorbereitungsdienst, haben sie auch keinen Berufseinstieg. Deswegen ist es relativ interessant zu gucken, wie sich perspektivisch die Studienplätze entwickeln. Und das ist jetzt die offizielle KMK-Statistik vom Dezember 2023, also gerade mal 8 Wochen alt. Und da können Sie erkennen, wie die Länder selber ihre weiteren Ausbau oder Abbau von Studienplätzen vorsehen. Und Sie werden erkennen, ich bin jetzt ganz stolz auf mein Land, das ist eine Sache, da kann auch die Kollegin Kittler stolz sein. Ich glaube, die Konsequenz, dass Berlin da ganz weit oben ist, ist jetzt nicht der Zufall, dass wir in Berlin sitzen und auch was mit Rot-Rot-Grün zu tun hat vielleicht, weil diese alles Entscheidungen sind, die vor Jahren stattgefunden haben. Der Ausbau realisiert sich meistens mit 4 bis 6 Jahren Verzögerung. Also Berlin ist relativ weit vorne, aber viel wichtiger ist NRW. NRW stemmt mit diesen über 20% Ausbau seiner Studienplatzkapazität bis 2035, stemmen die fast 60% des gesamten Ausbaus an Studienplätzen bis 2035, weil die so groß sind. Das hier ist eine prozentuale Verteilung, aber die sind so riesig, dass 25% oder 22% beim NRW erheblich mehr generiert als die über 100% in Berlin. Aber das eigentlich Interessante ist, dass ich habe es vorhin nicht zufällig gesagt, achten Sie auf die großen Länder, die ich vorhin erwähnt habe. Baden-Württemberg ist im negativen Bereich, allerdings ganz klein und Bayern baut über 10% seiner Studienplätze ab bis 2035. Hessen baut ab und Saarland baut ab. Nur zur Erinnerung, Saarland ist jetzt nicht besonders groß, auch nicht zentral, aber ist gerade KMK-Präsidentschaftsland. Es wäre eigentlich erfreulich, wenn die KMK ein Präsidentschaftsland hätte, was seine Studienplätze aufbaut und nicht abbaut. Vor dem Hintergrund, ich konnte nur skizzenartig so ein bisschen die Problembereiche benennen, die auch quantitativ analysierbar sind, kommt jetzt hier die qualitative Analyse, das Verdichten von den vielen, vielen Stellungnahmen, in welchen Bereichen ähneln die sich eigentlich auch mit der Debatte und wo greifen sie teilweise auch Debatten auf, die vor 20 Jahren schon eine Rolle spielten. Und es sind meines Erachtens 6 Punkte, die sich lohnen, nochmal vertieft angesehen und behandelt zu werden. Das ist einmal das universitäre Ausbildungsprivileg. Dieses Thema ist schon seit langem Thema. Eins der Hauptthemen hier drin ist die Öffnung der universitären, der Lehramtsausbildung für die sogenannten Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, heißen die heute. Das zweite große Handlungsbereich, der immer wieder thematisiert wird, ist die institutionelle Fragmentierung, also die Zersplitterung in die Fachwissenschaft und in die Fächer. Die Forderung, man hat in den letzten 15 Jahren, 10 Jahren vor allen Dingen vermehrt sogenannte horizontale Strukturen in die Universitäten eingezogen, weil man festgestellt hat, dass das Fach A nicht mit dem Fach B spricht und die Bildungswissenschaft was ganz anderes machen und die Fachdidaktiken verteilt sind, hat man sich überlegt, naja, da brauchen wir sowas wie Schools of Education, die wurden auch in Berlin eingerichtet, auch zu meiner Zeit als Staatssekretär. Wir hatten mal eine kurze Debatte, ob man vielleicht eine zentrale School einrichten soll, aber da war das Gefühl in Berlin hier, dass es da wieder eine neue PH entstehen könnte, wollte man auf keinen Fall. Also das Thema in diesem Bereich institutionelle Fragmentierung ist so ein bisschen, wie koordiniere ich besser die verschiedensten, die multidisziplinäre Verteilung von Lehramt in der Universität, wie koordiniere ich die besser? Das kann man entweder weich machen durch solche Schools, man kann es auch hart machen, indem man sowas wie eine Fakultät einrichtet. Der dritte Punkt ist die komplexe Studienorganisation. Wir haben in Deutschland unaufhaltsam eine zunehmende Zahl an Studiengängen. Im Moment sind es, glaube ich, muss immer gucken, weil sich das ständig ändert. Ich glaube fast 4.000 irgendwas. Jetzt haben wir hier 5.156 Studiengänge, die zum Lehramt führen. 5.156 Studiengänge bei 100 Universitäten. Wir haben 30.000 Absolvierende etwa, wenn es gut läuft, im Lehramt. Das heißt, pro Studiengang haben wir durchschnittlich 6 Absolvierende. Das muss ich mal klar machen. Wir haben natürlich ganz viele Studiengänge, die deutlich größer sind. Aber wir haben auch welche, wo wahrscheinlich einmal im Jahr jemand einen Absolventen macht. Also abgesehen davon, es sind eher Zahlen, die so ein bisschen erschrecken, weil man merkt, sie müssen die alle akkreditieren. Sie müssen die alle immer wieder fortschreiben. Die Studierenden müssen es verstehen. Also wenn man sich irgendwo bewirbt, muss man auch verstehen, was ist eigentlich jetzt der Unterschied, warum ist die ECTS-Punkte da, was ist mit der Fachdidaktik, wo ist die drin. Das ist ein sehr komplexes System, was aufgehangen ist, vor allen Dingen zwischen den Fächern und mehreren Fakultäten. Es gibt die Frage des beschränkten Berufsfeldbezuges, ein Thema, was immer wieder eine große Rolle spielt, was auch die SWK, die ja sehr universitär besetzt ist, also die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, auch die hat anerkannt, ja, wir sehen, es gibt zu wenig Berufsfeldbezug, nicht zu wenig Praxis, das ist ja auch ein beliebtes Thema. Sie sagen zu wenig Berufsfeldbezug und deswegen sollte man schon versuchen, das hat auch der Wissenschaftsrat sehr, sehr dringend empfohlen 2023, einen verstärkten Berufsfeldbezug herzustellen. Das heißt vor allen Dingen, dass man lehramtsbezogene Angebote macht. Also dass man, wenn man in einer Mathematikvorlesung sitzt, eben als Lehramtsstudierende eben nicht nur mit den Mono-Bachelern Mathe macht, sondern dass man auch, das ist wieder eine Frage der Didaktik und des Abschichtens von Stoff, lehramtsbezogen, berufsfeldbezogen, auch in der Verknüpfung mit dem Berufsfeld das Thema näher gebracht bekommt. Das fünfte große Thema ist die Zweiteilung der Phasen, taucht immer wieder auf. Es gibt zwei Schulen, die einen sagen, zweiphasig ist ideal, das ist kumulativ, erst die Theorie, dann die Praxis, genauso muss es laufen, ein großes Erfolgsmodell. Die anderen so, sagen so ein Quatsch, ich muss iterativ immer wieder, ich muss meine Praxis spiegeln in kleinen Schritten, also ich kann auch schon im Bachelor mit der Praxis beginnen, solange die eben auch begleitet wird und auch reflektiert werden kann im Studium, ist es viel wichtiger, dass das beides zusammengedacht wird, im Extremfall als einphasiges Studium. Die Debatten des letzten Jahres sind sehr stark Richtung duales Studium gegangen. Das ist eine Form des Einphasigen, aber da kann man verschiedene Varianten denken. Aber im Kern geht es bei der Zweiteilung der Phasen immer auch um die Frage, wie verknüpfe ich eigentlich Theorie und Praxis? Und der letzte Punkt, mein Lieblingsthema, die fehlende Steuerung. Es bezieht sich jetzt hier nicht nur auf die horizontale Steuerung zwischen den Ländern. Den Bund lassen wir mal ganz draußen, weil der immer die Länder nervös macht. Also es geht um eine länderübergreifende Steuerung, zum Beispiel einem Staatsvertrag. Weitere Ausführung bei dem Tisch da hinten. Es geht aber auch um die Frage der Steuerung zwischen Land und Universitäten, also dem Vorgabe, was wir in Berlin lange gemacht haben. Hochschulverträge müssen formuliert werden, Zielvereinbarungen müssen formuliert werden. In diesen Zielvereinbarungen darf nicht drinstehen oder nicht nur drinstehen, die Universität erhöht ihre Studienplätze um 10% oder 10 Plätze, sondern es muss drinstehen, die Universität ist verpflichtet, ihre Absolvierendenzahlen zu erhöhen. Das ist lange nicht geschehen, er muss lange nachgesteuert werden und teilweise werden auch die Fächer inzwischen vorgegeben, was aber ehrgeizig ist, weil es sehr schwierig ist, kleine Fächer sehr gezielt an der Universität zu besetzen. Und das Dritte ist, auch innerhalb der Universität ist eine Steuerung notwendig, zum Beispiel Schools of Education, eigene Fakultät, also wie organisiere ich das horizontal und auch die Frage der Akkreditierung von den 5.000 und schlag mich tot Studiengängen. In der Akkreditierung steckt die Musik, was das Verhältnis von Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und sowas betrifft, Anteil der Praxisanteile, das sind Punkte, die eben auch eine Steuerung erfordern, wo man nicht die Fakultäten einfach laufen lassen kann und der eine entwickelt es so und der andere entwickelt es so, sondern wo tatsächlich einheitliche Vorgaben und Standards relativ wichtig sind. Die gibt es nur auf einer sehr abstrakten Ebene auf der KMK. Die Empfehlungen spiegeln sich so ein bisschen. Es sind 6 Empfehlungen am Ende. Es sind 10 Empfehlungen, aber die kann man diesen 6 Bereichen zuordnen. Ich würde sagen, angesichts der Tatsache, dass wir einen dramatischen Lehrkräftemangel haben und der auch nicht nur heute und vorgestern war, sondern der in den nächsten 10 bis 20 Jahre anhalten wird und wir mit diesem Lehrkräftemangel auch eine Qualitätsdebatte generieren, die ganz logisch die Qualität der Schülerleistung, Schülerinnenleistung nach unten drückt. Angesichts der Tatsache muss man alles mobilisieren, was irgendwie geht und diese ganzen Strukturhemmnisse, die es gibt und dieses Ego, was die Universitäten gerne pflegen, dass es nur um Qualität geht und es geht nur an der Universität, dass man da ein kleines bisschen flexibler wird. Und zu dieser Flexibilisierung gehört in dem ersten Kästchen, das ist das Kästchen, was sich mit dem universitären Privileg beschäftigt, eine Öffnung für die Fachhochschulen. Es ist einfach absolut naheliegend. Die pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg sind leistungsfähige Einheiten. Das sind historisch-pädagogische, also das sind Fachhochschulen. Die Schweiz beweist, dass es geht. Es macht einfach Sinn, die Zielgruppe der Studierenden an den Fachhochschulen zu gewinnen, gerade für die Bereiche, die im MINT-Bereich relevant sind, im berufsbildenden Bereich. Man kann das auch weiterdenken. Und die Fachhochschulen sind auch bereit dazu und auch in der Lage dazu. Der Einwurf der SWK, die sind nicht wissenschaftlich genug und es würde zu Lasten der Universitäten gehen, den halte ich für einfach auch vorgeschoben. Ein anderer Punkt, der hoch unpopulär ist im Süden der Republik, aber ich würde ihn einfach nochmal fürs Protokoll festhalten. Ich halte es nach wie vor für sinnvoll, wenn man schon Qualität diskutiert, dass man das auf Bachelor und Master macht und nicht auf Staatsexamensebene. Das Staatsexamen ist deutlich anders und bezogen auf Bologna und Bachelor und Master auch ehrlich gesagt hat einen deutlich geringeren Workload. In Klammer, dadurch ist es theoretisch leichter. Ich will das gar nicht sagen, dass es leichter ist, aber es hat deutlich weniger Zeit und deutlich weniger ECTS. Und wenn man schon umstellt, sollte man konsequent umstellen. Ansonsten sind nämlich Birnen und Äpfel auf dem Tisch und es ist auch schwierig zu vergleichen. Aber das ist was, das wird, glaube ich, zu unseren Lebzeiten ja nicht mehr stattfinden, weil die Bayern sich gar nichts vorstellen können, außer dem Staatsexamen. Also deswegen ist es hier eher als Hinweis darauf, dass es hoch inkonsistent ist, solche Systeme parallel nebenlaufen zu haben. Das ist der zweite Bereich, das ist die Frage der institutionellen Verordnung. Ich halte es schon für zwingend, dass man die Schools, man muss nicht unbedingt überall neue Fakultäten einrichten, aber dass man die Schools of Education, die es überall gibt, oder die Zentren für Lehrerbildung heißen die auch, Lehrkräftebildung, meistens Lehrerbildung, aber ich nehme an, es geht auch um die LehrerInnen. Deswegen die Schools of Education sollte man meines Erachtens klar den Fakultätsstatus geben. Promotionsrecht, Berufungsrecht, Ressourcen. Die Leute werden eingeschrieben an der School. Das ist absolut naheliegend. Das ist in Medizin nicht anders als in Jura und auch nicht anders, sollte auch nicht anders sein bei uns in unserem Bereich. Das sind berufsfeldbezogene Studiengänge. Die sind etwas enger als der Wirtschaftsingenieur oder als der, was ich bin, BWL oder Politologe. Politologinnen können alles Mögliche machen. Wenn man eine Ausbildung als Lehrkraft hat, kann man auch alles Mögliche machen. Dazu kann man kommen, wenn man Arbeitslosigkeit diskutiert. Es hat sich immer gezeigt, Lehrkräfte kommen immer unter. Aber im Kern werden sie für ein spezifisches Berufsfeld ausgebildet. Und in dem Sinne macht es auch Sinn, eine spezifische Fakultät zu haben, ähnlich wie die Juristinnen. Die Frage Stufenlehramt ist ein Punkt, der macht einfach Sinn. Das ist auch nachgewiesen. Im Übrigen macht es weniger Sinn, Schularten auszubilden. Wir hatten ja die schöne Situation in Berlin, dass wir, weil die CDU eine Weile an der Regierung war, sekundar ein Lehramt für Gymnasien und ein Lehramt für Sekundarschulen ausbilden mussten. Eins von beiden ist totgelaufen, Sie dürfen mal raten, welches, weil die Nachfrage einfach eindeutig auf ein Lehramt ausgebildet war. Und das hat einfach die Ressourcen schwachsinnig gebunden und das hat die Steuerung völlig unterminiert. Und Sie können natürlich, wenn Sie wenig Lehrämter haben, können Sie deutlich besser Leute verteilen. Wenn Sie in kleinen Schachteln die Leute ausbilden, also, was weiß ich, Sie sind Geschichte und Sport in Realschulen, das gibt's ja bei uns nicht mehr, aber in anderen Bundesländern gibt's das noch, dann können Sie eben auch nur in diesen beiden Fächern in dieser Schulart ausgebildet werden, vielleicht noch in einer Jahrgangsstufe. Und wenn Sie gröber ausbilden, also größere Einheiten ausbilden, wie einen Sek-1-Lehrer zum Beispiel oder Sek-1-Lehrerin, haben Sie die Möglichkeiten, sowohl in der Primarstufe wie in der Sekundarstufe 1 auszubilden. Oder eben Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2, Sekundarlehrer, Sekundarstufenlehrer. Also das macht auch die Bedarfsplanung und die Bedarfsdeckung deutlich flexibler. Das ist auch zeitgemäßer und andere Länder haben bewiesen, dass das sinnvoll ist. Wir denken immer noch sehr, sehr stark und im Hintergrund ist immer wieder diese Frage, also die Urfrage des deutschen Bildungswesens ist ja nach wie vor das Gymnasium. Und weil eben an dem Stufenlehramt auch das Lehramt für Gymnasien hängt, kommt man da in Deutschland nicht besonders weit. Allerdings, mehrere Länder haben es inzwischen gewagt, dazu gehört auch Berlin, Bremen, es könnten noch einige folgen. Der Lehramtsbezug, Einfachlehrkräfte, das ist der Bereich, wo es darum geht, dass man den Professionsbezug stärker herstellt. Ich hatte es vorhin erwähnt, die KMK hat vor 20 Jahren einen Beschluss gefasst, dass es nicht notwendig ist, dass die Fachwissenschaften lehramtsbezogene Angebote machen. Das ist totaler Käse. Man kann es andersrum machen. Man sollte sagen, grundsätzlich sind sie verpflichtet, für Lehramtsstudierende lehramtsbezogene Angebote zu machen. In Klammer, in Ausnahmen können die gern mal was rein Fachwissenschaftliches machen. Aber grundsätzlich bei den Zahlen, um die es hier geht, wir reden von 30, 40, 50% der Studierenden eines Faches sind Lehramtsstudierende. dass man da denen sagt, ihr könnt euren Monobachelor als Orientierung nehmen und ihr vermittelt Mathematik genauso, wie es ein Monobachelor will und nicht, wie es ein Lehramtsstudierender will. Das ist erfahrungsgemäß, das ist empirisch bewiesen, das führt zu höheren Abbruchquoten. Ich habe gerade vorgestern wieder eine Geschichte aus Göttingen gehört. Da haben zwei ehemalige Freundinnen meiner Tochter, studieren in Göttingen Lehramt, Biologie und eine Biologie, eine Chemie und jeweils noch was anderes. Die haben beide die eine hatte eine Chemieprüfung, Mathematik ist im Kern drin gewesen. Ich glaube, es waren 12 Mädchen, alle in MINT-Fach, Biologie und Chemie, sind 8 durchgefallen, das eine Mädchen ist durchgekommen wegen Mathematik. Und die Analyse von denen war keine empirisch fundierte, keine wissenschaftlich fundierte, aber empirisch sehr schlagkräftige. Die haben einfach das Niveau von Monobachelern vor die Nase bekommen, haben mit deutlich weniger Zeit die gleiche Leistung erbringen müssen. Mathematik ist sowieso sperrig. Die sind jetzt alle rausgeflogen. Die machen die Studie nicht mehr weiter. Wo ich mich auch frage, haben wir das Problem eigentlich wahrgenommen? Also das ist das, was sich hinter Lehramtsbezug versteckt, dass die Fächer merken müssen, dass sie lehramtsbezogen ausbilden. Einfachlehrkräfte ist eine aktuell laufende Debatte, die nur für den Quereinstieg diskutiert wird. Ich halte sie an sich für interessant, wenn man sie verbinden würde mit der Regelausbildung. Also wenn man sagen würde, wir lösen uns von dem Zweifachdogma, eine Lehrkraft soll perspektivisch 2 Fächer haben, aber ich bilde sie erstmal in einem Fach aus, einem Hauptfach, man könnte auch ein Nebenfach bilden, hat den Vorteil, dass ich mehr ECTS-Punkte für bildungswissenschaftliche Anteile, Praxisanteile und Fachdidaktiken hätte. Das wäre der eine Vorteil, weil der Druck im deutschen Ausbildungssystem ist durch die hohe Fachwissenschaften, 2 Fächer, haben sie kaum Luft für die Bildungswissenschaften, Fachdidaktik und Praxis. Das könnten sie durch eine Einfachlehrkraft stärken, machen auch andere Länder so. Und sie müssten dann aber sagen, dass sie die erste Phase und dritte Phase verbinden, indem sie sagen, in Form einer Weiterbildung ist es möglich, das zweite Fach zu erwerben. Dadurch hätten sie in der ersten Phase mehr Luft in der Ausbildung für lehramtsbezogene Bezüge und könnten tatsächlich mit der Weiterbildung sowas wie Personalentwicklung machen. Du kannst ein zweites oder drittes Fach dazu studieren. Das müsste man aber theoretisch eigentlich auch in irgendwelchen Besoldungsaspekten münden lassen. Um es kurz zu machen, jetzt zum Schluss noch einphasig dual, habe ich vorhin gesagt, als Antwort auf die Zweiphasigkeit. Ich persönlich halte es für einfach absolut konsistenter, ein einphasiges Modell zu machen. Ist allerdings ein relativ harter Eingriff, gebe ich zu. Es ist aber, wie gesagt, international erprobt und man könnte es eigentlich probieren, auch den Master, den Lehramtsmaster zu verknüpfen mit dem Vorbereitungsdienst. Das macht zum Beispiel die TUM in München, die TU in München. Da ist man schon im Referendariat ab dem 2. Semester, wird auch bezahlt. Und solche Modelle sollte man mal zumindest pilotieren und andenken. Das geht in Richtung Einphasigkeit. Der Bachelor lässt man in diesem Fall dann außen vor und verknüpft eben die zweite Phase mit dem Master. Und der letzte Punkt, ich habe es vorhin angedeutet, Staatsvertrag, Hochschulverträge, Akkreditierung sind eben Punkte, die meines Erachtens zwingend dazugehören und die man einfach, wenn man sich nicht wundern will, dass so viele Studienplätze unbesetzt bleiben, auch die Idee der Bewerbungen. Ich habe mir gerade die Zahlen für Leipzig angeschaut, die Universität Leipzig. Die haben, glaube ich, auf 300 Studienplätze 4.000 Bewerbungen und nehmen 2.000 auf. Jetzt kann man sich wundern, dass sie 2.000 ablehnen. Das finde ich jetzt aber nicht so dramatisch. Sondern wenn die 2.000 aufnehmen, aber nur ein Zehntel davon an Studienplätzen haben, dann heißt es ja, die gehen davon aus, dass die ihre Studienplätze nicht besetzt bekommen. Und das ist alles eine Folge davon, dass sich die Studierenden überall bewerben können. Es gibt keinerlei Controlling von, auch da, wo es NCs gibt, die sind alle dezentral und lokal. Keiner hat den Durchblick. Und das heißt, die Universitäten können nicht planen, weil sie nicht wissen, wer am Ende zusagt. Und im Regel, es gibt mehrere Universitäten, die sind tatsächlich, die laufen in bestimmten Fächern einfach los, ohne einen einzigen Kandidaten zu haben. Also Kandidatinnen ja, aber keine Zusage, obwohl sie selber was zugesagt haben. Und das sind alles Probleme, die mit der Steuerung zu tun haben. In diesem Fall wird es darum gehen, das hat die SWK selber auch thematisiert, dass man mit der Stiftung, die für das Hochschulzulassung notwendig ist, vielleicht sowas wie ein bereinigtes Verfahren machen muss. Das heißt nicht höhere Hürden, das heißt nur mehr Transparenz, wo man sich bewirbt, ob man sich 3-mal, 4-mal oder 5-mal bewirbt. Das sollten die Universitäten wissen, ob sie erste Wahl sind, zweite Wahl, dritte Wahl. Also das sind alles Punkte, die man insgesamt herausstellen kann. Wenn man das machen würde, würde man ein besseres System bekommen. Ich habe ganz am Ende für die Träumerinnen und Träumer von uns nochmal eine Vision versucht zu skizzieren. Das ist, glaube ich, auf der letzten Seite, wenn mich nicht alles täuscht, oder irgendwo in Rot. Nee, es ist auf Seite 57. Also wenn man völlig frei nach dem, vielleicht, ich möchte jetzt keinen Krieg an die Wand malen, aber bei Stunde 0 oder den grünen Tisch hätte, oder vielmehr auch so einen roten Tisch, wo man nochmal völlig frei denken kann, dann meines Erachtens, wenn man alles auswertet, sich die internationalen Erfahrungen anguckt, ich habe, wie gesagt, Finnland mir nochmal vertieft angeguckt, dann wäre es tatsächlich eigentlich schön, man hätte 2 Lehrämter, nicht mehr, 2 Lehrämter von 1 bis 7 oder 9 und das zweite, das Oberstufenlehramt, dann von 7 bis 13 und die Möglichkeiten, sich da zu spezialisieren, auch in Richtung Sonderpädagogik, Inklusion und auch in Richtung berufliche Bildung, würden sich durch das Anflanschen von weiteren Fächern ermöglichen. Dann wäre das Nächste, dass man die Hochschulen tatsächlich, man hätte Studiengänge mit einer Fakultät Lehrkräftebildung, das wäre das Zweite. Das Dritte wäre, dass man ausschließlich konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge hätte, die alle mit 300 Leistungspunkten belegt sind. Das Lehramtsstudium sollte ein Hauptfach umfassen, das mit insgesamt bis 120 bis 130 ECTS studiert wird. Man könnte dann tatsächlich ein zweites berufsbegleitendes Fach anhängen. Der Bachelor ist polyvalent in Bezug auf das gewählte Lehramt. Das ist eine Erfahrung aus Rheinland-Pfalz. Man kann von dem Bildungsföderalismus durchaus auch lernen. Ist ja nicht alles schlecht, was die Vielfalt bringt. Rheinland-Pfalz hat uns gezeigt, die sind polyvalent, das heißt offen. Sie studieren in Rheinland-Pfalz erstmal Bildung, also erstmal auf Lehramt und entscheiden sich bis zum 4. Semester, welche Schulart sie machen. Das ist relativ interessant, weil die Menschen tatsächlich erstmal anfangen und dann überlegen, wo sie eigentlich hinwollen. Und sie fangen dann erst tatsächlich an mit dem fünften Semester sich zu spezialisieren. 2 Fächer, wenn sie in die Oberschule gehen, Grundschulpädagogik, wenn sie in die Grundschule gehen und so weiter. Es sind mehrere Punkte drin. Es lohnt sich da mal drauf zu gucken. Abends kann man ja anfangen zu träumen vielleicht. Im Moment ist die Welt allerdings relativ realistisch von den konkret herausgearbeiteten Herausforderungen geprägt. Aber es war der Versuch, nochmal etwas zugespitzt die verschiedenen Sachen zu benennen, in denen akuter Handlungsbedarf steht. In wenigen Wochen trifft sich die KMK und die Hoffnung ist, dass die alles von Anfang bis Ende durchlesen und vielleicht auch ganz am Ende auch was akzeptieren werden. Vielen Dank erstmal.
Ja, also vielen Dank nochmal zum einen für die Übersicht und sagen auch nochmal, mir ist das deutlich geworden beim Lesen der Studie, dass also von Einheitlichkeit oder auch sozusagen von Verbindlichkeit und Ähnlichkeit in der deutschen Lehrkräfteausbildung tatsächlich nicht sehr viel zu merken ist. Viel wichtiger finde ich aber auch die Konsequenzen und tatsächlich auch ein Stück weit die Utopie. Und Sie haben ja gestartet und haben gesagt, 23 war das Jahr der Analysen, jetzt geht's an die Umsetzung.